Schwertergespräche. Ein Podcast im Rahmen der Schwafelhelden. Über das Spielleiten, das schwarze Auge und Finten. Folge 38. Über Antagonisten und Gegenspieler. Teil 1 von 2. Hallo zusammen und willkommen bei der nächsten und neuen Folge der Meistergespräche. Heute mit einem besonders spannenden Thema, auf das wir auch gleich zu sprechen kommen werden. Aber erstmal möchte ich die üblichen Verdächtigen begrüßen, die da wären Magnus. Hallo Magnus.
Moin.
Dann die liebe Josi. Hallo Josi.
Grüße.
Und natürlich Daniel darf nicht fehlen. Hallo Daniel.
Hallo, Fex sei mit euch.
Ich selbst bin Meister Henny von den Schwafelhelden, mich kennt er ja. Und heute haben wir das schöne Thema Antagonisten und Gegenspieler und Spielerinnen. Aber bevor wir uns dem widmen, möchte ich natürlich von euch gerne hören, was war denn seit der letzten Aufnahme, ist ja auch schon wieder ein paar Wöchlein her, euer Spiele-Highlight? Gerne Pen and Paper, vielleicht war es auch ein anderes. Lass es mich wissen.
Ich kann es kurz und bündig machen und sag einfach, ich bin leider nicht dazu gekommen zu spielen und jetzt kann die restliche Sendezeit, die eigentlich für mich gewesen wäre, um diese Frage zu beantworten, der Magnus haben, weil Magnus hat wahrscheinlich so eine Liste.
Dann komme ich in 3 Stunden wieder. Ja.
Das ist sehr nett, aber jetzt habe ich mir extra 1 rausgesucht.
Das ist gut. Dann welches denn?
Tatsächlich möchte ich mal wieder meine innig und heiß geliebte Montagsrunde grüßen. Wir spielen gerade ein Abenteuer, das den bedeutungsschwangeren Namen In den Fängen des Dämons trägt. Könnte man schon mal gehört haben in letzter Zeit im Rahmen des Podcasts.
Könnte man gehört haben. Oder der Fluch des magischen Gartens.
Ja, das habe ich rausgelassen, beziehungsweise als Titel. Wir haben es auch ein bisschen, ich kann es ja nicht lassen. Ich ändere ja immer nur ein bisschen was ab. Ich habe auch das Dungeon abgeändert. Implementiere für unsere Großkampagne praktisch einen Evil Villain, der sich jetzt so aufbaut.
Ah, okay. Den aus dem Lore auch, den der da vorkommt oder einen anderen?
Auch. Und einen, der später in der G7 auftritt am Anfang als sein Schüler.
Ah, okay. Interessant. Who might this be? Alle da draußen, die ganzen alten Lore-Hasen, so Rätsel. Das war dein Highlight?
Das war mein Highlight, weil ich das Dungeon aufgebaut habe wie den Cube aus dem Film The Cube. Und es ist mir tatsächlich gelungen, mich nicht zu verhaspeln. Und deshalb ist das mein Highlight.
Danke. Respekt dafür.
Also das wird mich als Spieler echt überfordern, glaube ich. Allerdings, außer man leitet es besonders gut, dann hast du ja hoffentlich gemacht. Dann.
Ja, natürlich, es war wirklich natürlich sehr gut meisterlich geleistet. Oder man macht einfach schiere Willkür und keiner merkt es. Und es war auch gut.
Mein Highlight als Freund des analogen Spielvergnügens, muss ich sagen, war meine D&D-Tischrunde. Einfach aus dem Grund, weil es am Tisch war mit einer Karte und Miniaturen und lustigem Dungeon Crawling, das hat einfach Spaß gemacht. Also das fand ich deswegen richtig schön. Es war natürlich auch beim Zuhause mit einem schönen Essen dabei und so. Also es war sehr schön. Das war mein Highlight der letzten Spielewochen. Meine D&D-5-Runde. Josi!
Ja, ich musste gerade erstmal überlegen, was habe ich überhaupt gespielt? Habe ich überhaupt gespielt? Ja, natürlich habe ich gespielt, sogar einige Abenteuer. Und ich glaube, mein Highlight war eine Stargate-Runde, die ich geleitet habe. Mit dabei 2 Sergeants, ein Pilot, eine Ärztin und ein, ich nenne es mal, Externer. Die Runde war total amüsiert, lustig, gut drauf. Die haben viele Scherze gemacht, was für Stargate eigentlich eher untypisch ist, bis die Gruppe auf ein Raumschiff getroffen ist, was sie noch nicht kannten. Was alleine in der Dimensionsbeschreibung, ich weiß nicht, wie sehr ihr in der Stargate-Lore drin seid, ein 11 Kilometer langes Raumschiff. Es ist ein bisschen größer, sagen wir mal so. Und da sind die dann halt rein und sobald der erste Fuß auf dieses Raumschiff gesetzt wurde, ist die Stimmung gekippt von, ach ja, wir sind heute auf einem lustigen Schulausflug zu what the fuck. Und das war toll. Das hat mir große, große Freude bereitet und ich glaube den Teilnehmenden auch. Behaupte ich einfach.
Bestimmt. Was war das Fate-Setting? Genau. Stargate,
ne? Stargate-Fate, richtig.
Schöne Highlights. Aber dann kommen wir jetzt mal zu unserem eigentlichen Thema. ja, da ist viel Butter auf dem Brot dran, runter zu lecken. Auch ein schönes Bild.
Oh Mann.
Daniel, jetzt wo du schön im Lachflash bist, musst du auch als Erster reden. Ja, und zwar, es geht um Antagonisten und Gegenspieler oder die weibliche Inkarnation dessen. Fangen wir erstmal so an, wie wir immer anfangen. Das Wort Antagonist. Was bedeutet das eigentlich in der eigentlichen Bedeutung des Wortes? Was hast du da herausfinden können, mein lieber Daniel?
Also diesmal ist es, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig schwierig, weil wenn wir jetzt von Antagonisten in unserem Sinne reden, also das heißt beim Rollenspiel, bei Filmen oder auch bei Geschichten, dann ist es halt wirklich tatsächlich schlicht und ergreifend einfach der Gegenspieler oder die Gegenspielerin. Und meistens ist es eine Person. Und jetzt wird es nachher schon interessant, weil ich habe ja gesagt, meistens ist es eine Person. Es ist also eigentlich ein Bösewicht oder vielleicht sogar mehrere Bösewichte, männlich-weiblich, die im Prinzip Konflikte erschaffen für die Protagonisten. Und dann wird es nachher schon interessant, weil es kann auch ein Antagonist sein, der halt eben kein Lebewesen ist. Ja, es kann ja auch irgendwas sein, wie beispielsweise irgendein unbelebter Gegenstand wie eine Zeitbombe. Und wenn du dann bei diesem unbelebten Gegenstand bist mit der Zeitbombe, dann kannst du auch schon in die Abstrakta eintauchen und sagen, es kann auch, also die Zeit an sich kann ein Antagonist sein. Ja, der Tod, jetzt mal so als ganzes Thema, kann auch ein Antagonist sein, ohne jetzt eine tatsächliche Personifikation dieses Todes, den Sensenmann, ja, ohne daran zu denken. Häufig bei vielen Büchern ist manchmal auch ein, oder bei Filmen, je nachdem, kann auch die Natur einfach der Antagonist sein. Ja, der Kosmos oder die Gesellschaft kann auch ein Antagonist sein. Und last but not least, wer auch der eigene Antagonist sein kann, ist der Protagonist. Also der Protagonist kann tatsächlich sein eigener Antagonist sein, weil aufgrund von inneren Konflikten, den eigenen Unzulänglichkeiten oder Unsicherheiten, Traumata von früher, also es ist ein Riesenspielfeld im Prinzip mit den Antagonisten. Und ich glaube, wir werden heute im Laufe des Podcasts und der nächsten Folge auf einige interessante Antagonisten stoßen.
Ja, mir fällt doch das Dunkel von der unendlichen Geschichte ein. Ist auch schön, auch so sehr abstrakt. Quasi das Fehlen von Fantasie. Ich finde es sehr interessant, weil du hast jetzt sehr viel definiert und dadurch, dass du quantitativ das immer weiter ausgebreitet hast und quasi das Panoptikum immer weiter gestreckt hast, ist es ja so, also kann alles ein Antagonist sein dann. Solange es dem Protagonisten entgegensteht, habe ich das jetzt richtig verstanden?
Da kommen wir jetzt zu dem Ding, was ich jetzt noch gar nicht angesprochen habe, nämlich was macht denn der Antagonist eigentlich? Und dann bin ich mit meinem Referat fertig. Also, der Antagonist, der versucht, die Ziele oder die Pläne des Protagonisten zu durchkreuzen, beziehungsweise es ergibt sich ja irgendwann mal so ein Wechselspiel. Da kann man dann nachher so ein bisschen verfeinern und definieren, ja, ist irgendwie der Antagonist, der Bösewicht irgendwie aus irgendeinem Grund allgegenwärtig und übermächtig und möchte, wie beispielsweise, wenn wir jetzt bei der Boborat-Kampagne sind, irgendwie die Welt umkrempeln nach seinen Vorstellungen. Dann tauchen natürlich dann erst die Protagonisten auf und versuchen dann dessen Pläne zu durchkreuzen. Kommt also darauf an, in welche Richtung man da denkt. Rein technisch gesehen möchte dann der Antagonist eigentlich also er versucht Probleme für die Protagonisten. Das ist ja das, was der Antagonist eigentlich macht. Er präsentiert oder er schafft irgendwelche Konflikte, Hindernisse, Probleme, die der Protagonist oder die Protagonisten dann halt eben irgendwie bestehen müssen, entweder durch Gewalt, durch Gripsköpfchen, dass sie halt irgendwie smarter sind als der Antagonist. Was der Antagonist auch machen soll, ist, dass er halt eben die vorhandenen Konflikte vorantreibt. Das ist also er ist eigentlich dann so die treibende Kraft hinter dem Konflikt, wohingegen dann die Protagonisten eher so in Anführungszeichen Konfliktlöser sind. Und was jetzt eigentlich so einen richtig guten Antagonisten ausmacht, ist eben, wenn er selber ziemlich gute, nachvollziehbare Motivation hinter seinen eigenen Zielen hat. Und was es dann nachher noch eine Ecke interessanter macht, ist, wenn der Antagonist eventuell Qualitäten hat, die auf eine auf so einen Redemption-Arc hin, also ermöglichen würden. Ja, also dass der halt irgendwelche Anlagen in seinem Charakter hat, den es dann den Protagonisten möglich machen würde, den Antagonisten quasi zu überzeugen und dann auf ihre eigene Seite zu ziehen, was ja meistens dann auch so eine Gratwanderung ist, wie wir es ja auch aus vielen Filmen kennen oder aus vielen Büchern kennen. Und das ist jetzt mal so mein Referat zum Antagonisten.
Die beiden letzten Punkte, Motivation, besprechen wir später noch genau, und auch der Wechsel zwischen Gut und Böse, besonders in dem Antagonisten selbst, würde ich auch noch drüber sprechen. Es ist jetzt sehr schwer bei dem Thema nicht direkt auszuufern, deswegen möchte ich von Josi und Magnus erstmal wissen, wirklich bei der Definition Antagonist, so jetzt bei dem Ursprung, fehlt euch da was oder stimmt ihr dem zu? Also bei der Frage, ist das eine gute Definition von Antagonist erstmal?
Ich von mir aus würde sagen, das ist eine sehr gute Definition. Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Mir war der letzte Punkt sehr wichtig, mit der eigenen Motivation, dem eigenen Bewusstsein, den eigenen Zielen, des lebendigen Charakters, der sich selber noch entwickeln kann, auch was du zum Thema Redemption Arc gesagt hast. Weil ansonsten würde ich ja konstatieren, der klassischste und häufigste Antagonist der Schwafelhelden ist eine Tür.
Definitiv.
Er hält sie in ihrem Fortkommen auf, Punkt. Also, aber deshalb würde ich sagen, und das erfolgreich sehr, sehr lange. Und dementsprechend, wirklich... Die Motivation dahinter, das ist das Interessante. Wobei ich auch finde, oder es sehr reizvoll finde, und das fürchte ich da schon ein bisschen abzuschweifen, der Antagonist, dass der ja nicht zwangsläufig als Gegenspieler auftreten muss. Aber da kommen wir bestimmt noch hin.
Ja, also meine nächste Frage, ich habe die jetzt ja so grob sortiert, heißt, wieso braucht es überhaupt einen Gegenspieler? Mhm. Und deswegen, vielleicht Magnus, magst du das schon mal aufgreifen? Warum es diese Gegenenergie überhaupt braucht und dann dein, was du gerade sagen wolltest, dass er ja nicht immer der Gegenspieler ist, einmal da hinzufügst.
Also in meiner Sicht nach ist ein Gegenspieler gerade deshalb spannend und bringt die Würze rein, weil es ein lebendiges, ein denkendes, ein planendes, ein reflektierendes Gegenüber gibt, welches sich auch mit den Handlungen, den Auswirkungen der ProtagonistInnen auseinandersetzt und darauf auch reagiert und darauf auch aufbaut. Wenn das als Spielleitung gelingt, das so umzusetzen, dass wirklich auch die unterschiedlichen Vorgehensweisen und die Raffinessen der HeldInnen Berücksichtigung finden beim Gegner und dessen Methoden sich dann quasi verschärfen oder anpassen oder dass dann manche Lösungswege dadurch dann bald nicht mehr möglich sind, weil dafür eine Antwort gefunden wurde, dann kriegt das Ganze so ein Level an Niveau, an Schwierigkeit, an Bedeutsamkeit, finde ich, dass das Ganze nochmal hebt.
Daniel und Josi, was sagt ihr dazu? Wozu braucht es den Gegenspieler?
Also im Prinzip kann ich bei Magnus so ein bisschen aufgreifen, weil durch diese Wechselwirkung ergibt sich ja nachher überhaupt dieses Spannungselement, was wir in so Abenteuern ja meistens irgendwie haben. Oder ich bin jetzt gedanklich nur gerade bei der Boborat-Kampagne, weil mich das ja ziemlich geprägt hat in den letzten 25 Jahren. Im Prinzip das, was Markus ja gesagt hatte, du brauchst diesen Gegenpol, ja, weil ein Antagonist ist ja immer automatisch ja immer ein Gegenpol, der beispielsweise ja auch völlig gegensätzliche Werte zu den Protagonisten hat. Und sich deshalb oder daher dann auch seine Motivation für seine eigenen Ziele heraus ergeben. Und es ist dann auch immer ein unglaubliches Festival, fand ich, in meinen Spielgruppen, wenn dann meine Helden auch einmal tatsächlich, also direkt mit den Antagonisten von Angesicht zu Angesicht zu tun hatten. Und nicht immer nur in diesen Strömungen gefangen waren, die dann von seinen Plänen ausgegangen sind, sondern die hatten dann wirklich, es gab echt so ein paar richtig, richtig gute Face-to-Face-Szenen. Und ich glaube, das ist etwas, das kann wirklich dann nur die Figur des Antagonisten leisten, denke ich. Wenn du jetzt keinen richtigen Antagonisten hast, ja, wie beispielsweise irgendwie so ein Abenteuer, das nur auf Rätseln basiert, ja, noch eine Tür, die du irgendwie aufkriegen musst, ja, oder dann halt irgendwie einen Raum, durch den du dich durchkämpfen musst, ja, okay, aber dann hast du halt nicht in diesem klassischen Sinne diesen Antagonisten, der dann, ja, wie Markus gerade gesagt hat, der halt dann wirklich so diese Würze reinbringt.
Das erinnert mich ein bisschen an unser Folge zu Fallen, wo es auch darum ging, wie sinnhaftig die sind und ob man dahinter ein Denken erkennt, oder halt einfach nur Willkür. Und ob man dann im ersten Fall sagt, okay, da ist irgendeine Person oder eine Entität oder wie auch immer, die will uns aufhalten, oder es ist einfach vom Autoren irgendwelche Goofy-Gimmicks eingebaut. Josi?
Einerseits möchte ich euch zustimmen, andererseits möchte ich euch widersprechen. Ich finde nicht, dass ein Antagonist ein, wie war das, denkendes Wesen sein muss. Ich glaube, das war so zumindest der kleine Teil, den ich mir von Magnus' Aussage jetzt mal mit aufschnappe. Ich finde auch nicht zwingend, dass es eine Wechselwirkung zwischen den Protagonisten und den Antagonisten geben muss. Also ja, die Handlungen spielen irgendwie miteinander rein, aber für mich muss es nicht ein Protagonist gegen Antagonist und Antagonist gegen Protagonist sein. Das ist für mich persönlich nicht relevant, also gerade auch jetzt auch kampagnenspezifisch gedacht. Ich weiß, ich leite meistens One-Shots, aber auch ich habe schon Kampagnen gespielt und geleitet. Also finde ich persönlich nicht so wichtig. Wenn es irgendwann zu dem großen Bossfight kommt, okay, aber alles vorher ist es für mich nicht so relevant. Ich persönlich empfinde es wichtig, dass es einen Antagonisten trotzdem gibt, weil er, sie, es, was auch immer, irgendwie die Motivation der Gruppe mit hochhalten kann. Wenn man immer das Gefühl hat, okay, ich bekämpfe hier nicht nur den kleinen Räubermob im Wald, sondern ich weiß, da steckt noch ein Big Boss dahinter, möchte ich nicht nur die kleine nächste Räubergruppe bekämpfen, sondern ich möchte den Kern des Übels ausheben. Also jetzt davon ausgehend, dass die Gruppe nicht selbst auf Raubzug ist. Deshalb finde ich persönlich, dass der Antagonist für die Motivation der Gruppe gut sein kann. Gut sein sollte.
Ich möchte einmal noch darauf eingehen, was du gesagt hast, Daniel. Ich finde das sehr schön, wie du es mit den Polen gesagt hast, dass es diese Spannung gibt. Denn es geht ja, wir reden ja jetzt im Moment von Antagonist eher als Personifizierung oder als abstraktes Element, aber es kann ja auch ein antagonistisches Verhältnis zwischen zuvor eigentlich nicht antagonistisch zueinander stehenden Menschen entstehen. Wenn ich zum Beispiel vorstelle, du hast jetzt, Magnus hatte den Cube schon angesprochen eben. Du hast jetzt eine Situation, wo 5 Personen gefangen sind und müssten sich befreien. Dann würde in einem klassischen Storytelling ganz schnell ein Antagonist-Protagonist-Verhältnis entstehen. Obwohl sie das gleiche Ziel haben, würden die einen sagen, ich muss hier raus mit Gewalt. Die anderen würden sagen, nee, wir warten etc. Das heißt, dieses Schwarz-Weiß-Polung wird immer meiner Meinung nach irgendwann entstehen, damit es halt Raum zum Schwingen gibt. Selbst wenn es vorher gar kein Bösewicht gab. Das ist ja bei so Zombie-Filmen ja auch immer das Ding, dass man dann irgendwann umschwenkt von Antagonismus von Umwelt, von außen hin zu Antagonismus unter den Menschen. Also ich finde das ganz spannend, diesen Punkt. Gesundheit. Ich habe es nicht gehört, aber ich habe es gesehen.
Dankeschön.
Genau, ich finde das ganz interessant. Also dass dieses antagonistische Prinzip notwendig ist oder Frage, ist es notwendig, um diese Spannung aufzubauen? Und ob das jetzt eine Person ist oder innerhalb der Gruppe entsteht, kann man natürlich drüber streiten. Wollte ich nur nochmal aufgreifen. Magnus, ich hatte das Gefühl, du wolltest auf Josi nochmal antworten oder hast du keinen Gedanken?
Nein, gut. Nein, danke. Nein, alles gut.
Also wir sind uns einig, man braucht schon irgendetwas Antagonistisches, irgendein Gegenspieler, ganz egal wie direkt, indirekt, irgendwo, damit die Helden da was haben, wo der Konflikt sich dann aufreibt, ja?
Ja, weil, Daniel, du hattest in der Definition am Anfang ja noch gesagt, auch es kann aber auch einfach die Zeit sein oder die Natur. Mhm. Ich meine, das ist natürlich mehr auf der Meta-Ebene, schwerer greifbar. Kommt auf das Setting an. Ich muss jetzt sofort an die Orkland-Trilogie denken bei DSA, wo man ja auch sehr, sehr viel Überleben-Wildnis-Szenario hat.
Ja.
Wo es allerdings keine wirkliche Kohärenz gibt. Also gerade dadurch die ganzen Zufallsbegegnungen und sogar selbst die geplanten oder die sogenannten notwendigen Begegnungen, die es da drin gibt, die bauen ja nicht aufeinander auf. Da gibt es ja nur eine ganz kurze Passage zwischendurch so von, nee, gibt es da überhaupt eine Passage mit Übergang? Gar nicht mal, nee, nicht, auch nicht das. Also es sind wirklich alles so Einzelszenen, die man da so erleben kann. Aber da ist es jetzt nicht so, dass man quasi in diesem Spinnenwald ein Problem der Natur lösen muss, um voranzukommen. Oder etwas begreifen, etwas verstehen, was dann später noch Bedeutung hat. Und das finde ich nämlich, das hätte man machen können mit diesem Konzept.
Die Natur ist das Problem in dem Fall. Einfach dadurch, dass sie da ist. Ja.
Deshalb haben wir in Torval auch alles betoniert und grün angemalt, wenn wir etwas haben wollten, was wie Natur aussieht.
Genau. Was dir nicht schaden kann.
Nein. Oh Mann.
Es ist ganz interessant, dass zum Beispiel in manchen Fiktionen dann eben diese Prinzipien trotzdem sowas bekommen wie eine Charakter. Wenn ihr zum Beispiel das Herz der Finsternis von Joseph Conrad euch mal nehmt, oder auch Apocalypse Now, der Film da von mir aus, da wird die Natur ja auch dargestellt, so ein bisschen unheimlich, wie so eine. Kennt ihr das, wenn man in diese Filme, wo man in den Dschungel geht oder sonst wohin, man sollte dort nicht hingehen? Mhm. Und der ganze Film wird so inszeniert, dass die Natur gegen den Menschen agiert. Das ist ja auch eine Art von Personifizierung. eben zum Antagonisten. Also ich finde, diesen Schachzug gibt es durchaus. Also im Spinnenwald ist es jetzt natürlich wahrscheinlich nicht so. Ich habe es ja noch nicht gespielt. Es kommt aber irgendwann demnächst. Aber ja, interessant, sehr interessant. Ich würde gerne, eben hattet ihr das angedeutet, ich glaube, Jussi, bei dir kam es am deutlichsten raus, wie sehr würdet ihr sagen, und jetzt sind wir schon ein bisschen beim Meistern, vielleicht auch bei praktischen Tipps, bei Kampagnenauftakten oder überhaupt, wie und wie sehr, ja, also Modus und Quantität, soll sich der Gegenspieler zeigen? Das heißt, wenn jetzt ja jemand da draußen ist, der plant eine Kampagne etc. und sagt, okay, ich habe den größten bösen Huku hier, wie baue ich den ein? Wie zeige ich den? Wie inszeniere ich den? Und so weiter. Was habt ihr da so für Tipps und Erfahrungen?
Ich würde da gern direkt ansetzen. Und zwar ist das eine der Sachen, als wir festgelegt haben, dass wir uns heute über Antagonisten unterhalten, über die ich direkt am Anfang nachgedacht habe. Ich habe in der Zeit, als ich in Präsenz eine 3-jährige Kampagne geleitet habe, mir ganz viele Videos angeschaut von dem YouTuber Würfelzeit. Und der hat da eine Sache zu Antagonisten rausgebracht, die ich unglaublich fantastisch fand. Nämlich, dass ein Antagonist relativ schnell, wenn auch nicht in Persona, präsent sein sollte. Daran habe ich mich damals auch gehalten. Also nicht unbedingt, dass der direkt irgendwo auftritt, aber dass man schon mal gehört hat, es gibt vielleicht ein Oberhaupt von einer Bande, um es mal darauf zu beschränken. Oder es gibt noch jemanden, der dahinter stehen muss. Irgendjemand muss hier sein, der viel krasser ist in seiner Magie, weil das, was hier gerade abgeht, kann nicht irgend so ein kleiner Hofmagier gemacht haben. Also dass nicht sich das Ganze über, ich sage jetzt mal wirklich, wir spielen 2 Jahre lang ein Abenteuer, erst so langsam aufbaut und immer steht noch wer dahinter, noch wer Größeres, noch wer Stärkeres, sondern dass von Anfang an klar ist, okay, irgendwann werdet ihr vor diesem Big Evil Boss stehen, gegen den ihr irgendwann mal ankommen müsst, auch wenn er vielleicht selbst in Präsenz nicht da ist. Also das so vom Einbau in eine Kampagne. Ich habe mir damals viel von mitgenommen und ich empfinde das persönlich, auch wenn ich Kampagnen spiele, als sehr angenehm, dass ich von Anfang an weiß, okay, da wartet was richtig Großes auf mich und ich möchte gerne auch selbst weiterkommen mit meinem Charakter. Mir persönlich gefällt das sehr gut so.
Also du meinst, man sollte es direkt erfahren, aber auch durchaus indirekt würde auch dann gehen, also jetzt durch Brief oder Siegel oder so.
Legenden, Sagen, die erzählt werden über irgendein großes Übel. Also es muss nicht direkt vor der Nase stehen und sagen, hallo, bald in einigen Jahren werden wir uns wiedersehen.
Okay. Ja, gut, alles klar. Mhm.
Ich kann da auch kurz einhaken. Also wie gesagt, ich bin immer bei der Bomberlet-Kampagne. Ich habe die ich habe die 2016, als ich ja meine neue Jugendgruppe hatte, so ein bisschen umgeschrieben, die Bomberlet-Kampagne. Es ist ja eher so ein Familiendrama dann geworden. Da war das aber so, dass ich auch ein paar andere Antagonisten eingeführt hatte. Also jetzt nicht nur Borborat, sondern gab es auch noch so ein paar Nebengeschichten, die halt eben auf diesen Familienhintergründen basiert hatten. Und da war das faszinierend zu beobachten, dass wenn sich meine Lieblingsantagonistin von meinen Helden da gezeigt hatte, dann war das immer so ein Spannungsbogen und das hat sich dann immer gesteigert. Ja, zuerst war das so, irgendwo hatten sie halt mal so einen Schatten gesehen, der sie irgendwie durch die Gassen begleitet und dann irgendwo hat sie sich dann mal so auf einem Hausdach nachts im Vollmond gezeigt und das war halt immer dieses Spiel mit dieser Unerreichbarkeit, was die so ein bisschen fertig gemacht hat, meine Spieler. Ja, es war immer so, sie wussten, es war jemand da, aber diejenige war halt nicht erreichbar. Und es wurde dann halt eben auf einmal so faszinierend für die dann oder halt so spannend, als sie dann halt mal die erste Gelegenheit hatten, dass diese Antagonistin in so eine tatsächlich greifbare Nähe gekommen ist. Ja, und noch spannender, aber die war da maskiert und noch spannender wurde es für sie dann später, als sie einmal Gelegenheit hatten, tatsächlich gegen sie zu kämpfen und dann auch mit ihr zu reden. Die hat ihnen dann in diesem Gespräch dann halt natürlich noch mehr so ein paar Hinweise gegeben, noch mehr offenbart, dass da noch jemand im Hintergrund ist, der auch nichts mit Bobo da zu tun hatte, sondern halt jemand aus der Vergangenheit von einigen der Charaktere. Und du kannst da echt so richtig, richtig wunderschöne Spannungsbögen aufbauen mit dieser Unerreichbarkeit. Und was dann auch noch so total interessant ist, sind dann, die sich aus dieser Unerreichbarkeit ergibt sich ja nachher auch so eine Art Machtspielchen. Ja, meine Antagonistin, die wollte halt einfach erst einmal nicht, dass die sie irgendwie erreichen können. Und wenn sie irgendwie erreichen können, dann war das halt, weil sie es halt eben zugelassen hatte. Also es war halt aus dieser Überlegenheit heraus so ein total kribbeliges Machtspielchen und das hat den Spielern am Tisch unglaublich viel Spaß gemacht. Ja, und die brannten dann so wirklich drauf. Ja, kriegen wir sie jetzt mal oder kriegen wir sie nicht? Ja, kriegen wir sie überhaupt zu Gesicht oder nicht? Ja, also das kann man echt richtig schön portionieren, ja, und dann eben mit dieser erreicht man sie oder erreicht man sie nicht, und wenn man sie mal erreicht, wie sehr, ja, damit kann man wunderbar spielen, bis es dann halt eben zu dieser Offenbarung irgendwann mal tatsächlich kommt.
Das ist sehr ganz, ganz spannender Aspekt, den du genannt hast, mit dem, dass sie das auch bestimmt, inwieweit sie erreichen oder nicht. Dann hast du nämlich auch dieses Mind-Game, wie beim Joker mit Batman-Prinzip, dass man die Spielerin ja auch gar nicht wissen, tun wir eigentlich die ganze Zeit das, was sie möchte oder eher? Oder sind wir denen überhaupt in Fersen oder tappen wir eigentlich sowieso in die Falle die ganze Zeit? Und wenn man damit so ein bisschen spielt, also ein Brief hinterlassen wird und so, ihr habt mich wieder nicht gekriegt, blablabla, ist jetzt ganz kitschig, aber finde ich auch schön, dass man halt eben da diese Brotkrumen hinschmeißt, wo man dann als Spielerin gar nicht weiß, okay, sind wir dem überhaupt auf den Fersen oder verfolgt er uns eigentlich? Wer ist denn hier der Gejagte, etc.?
Ja. Ja.
Finde ich ganz spannend.
Ja.
Ich hatte mal ein 20er-Jahre Cthulhu-Setting und da waren Kultisten, wie so oft, und dann wurde einer gefangen genommen im Gefängnis. Und das Ende war, dass dann die Spieler, Investigatoren, wie es ja heißt im Deutschen, diesen Menschen dann vernehmen wollten. Und der war dann aber Nacht getötet worden von dem Obergegenspieler im Gefängnis. Und keiner hat es gesehen, keiner hat es gewusst. Und das fand ich auch eine sehr schönen Drop von der Information, dass da einer so ruchlos ist und seine Handlanger tötet, bevor sie eine Aussage treffen können. Und das fand ich auch so sehr eskalierend. Das fand ich ganz unheimlich. Dann wussten wir auch nicht, okay, ist da jemand bei der Polizei selbst mit dabei und so. Das war dann auch sehr spannend. Magnus,
ja.
Ein Gegenspielerin zeigen, inszenieren, Hinweise streuen. Wie viel ist da gut? Was sind gute Methoden? Was sagst du dazu?
Es wird so viel Gutes schon genannt. Ich muss mir jetzt das rauspicken, was noch von Relevanz ist. Also das ist wohl ganz schwer, ihr Lieben. Aber was mir noch einfällt ist, ich mag Plot-Twists. Die vollkommen unerwartete Wendung. Was ist denn hier los? Genau. Gerade auch in der Borbra-Kampagne habe ich das immer gerne eingebaut. Die Hardcore-Fans unseres Meistergespräche-Podcasts haben vielleicht meine Interviewfolge gehört. Da wird ein einziges Mal mir ein Beiname gegeben. Das ist Magnus der Strippenzieher. Ich hatte auch noch einen zweiten. Das war Gentleman Borberat. Und genau den liebe ich in der Kampagne. Borberat nicht als wahnsinnigen, bösen Schwarzmagier darstellen, der ein bisschen transzendenter ist, sondern wirklich einen, der sich als Avatar versteht und der wie ein philosophischer, geistiger Anführer aufsteht, der auch vollkommen, der ist ja vom Gott des Wissens. Der geht davon aus, dass das alles stimmt. Das ist auch richtig mit der Prophezeiung. Das ist alles richtig so. Und die Gezeichneten muss es auch geben. Sie verkünden seine Wiederkehr. Ja, natürlich. Warum? Der lädt die mal zum Tee ein. Warum muss es denn immer Dämonen regnen und irgendwie was? Ich finde das super. Also, die Leute auch mal, denen man ganz unerwartete Wendung geben. Aufbauen, also gerade wenn man jetzt mal auch mit dieser Nähe-Distanz, dem Nähe-Distanz-Spiel, mit der Erreichbarkeit, Nicht-Erreichbarkeit, Verfügbarkeit, Präsenz, Nicht-Präsenz oder aber auch vielleicht viel Hörensagen, hatten wir auch in der Folge Horror, na, wenn man das alles kombiniert und dann treffen sie auf den, haben alle Tränke gezückt, bereits entkorkt, sie brauchen sie gleich, die Klingen sind mit Gift bestrichen, sowieso magisch und noch drei Sprüche drauf und alles Mögliche und dann lädt er sie zum Tee ein. Weil er die Herolde seiner Wiederkunft kennenlernen möchte. Und ich habe so lange Gesichter am Tisch gehabt. Es ist unbezahlbar. Es war wundervoll. Ein kleiner Aspekt.
Also du meinst dann damit so das Klischee des Antagonisten so ein bisschen aufhebeln, besonders bei so klassischen Pen and Paper jetzt.
Ja, vor allem, wenn es vorher auch so aufgebaut wurde. Da kann man das super nutzen.
Ja.
Oder dem noch mehr Tiefe geben. Eine weitere Facette. Dieses, ich sag mal, so ein Schwarz-Weiß, das hat viel Schwungkraft. Meine Mitspielenden lieben und hassen mich dafür. Ich mache unheimlich gerne viele komplizierte und komplexe Facetten.
Deine Spieler hassen dich dafür, sagst du?
Lieben und hassen, genau.
Ach, lieben und
gleichermaßen,
hassen. Gleichermaßen, genau. Das ist ja das Schönste dran.
Ja.
Da kommen wir gleich auch nochmal genauer drauf, wahrscheinlich, auf das Thema. Gibt es denn verschiedene Arten von Gegenspielern? Fallen euch da unterschiedliche Kategorien ein?
Ja, schon. Also ich habe ja beim Recherchieren so ein paar Listen einfach auch gesehen. Ich meine, du kannst es natürlich zerkleinern bis ins geht nicht mehr. Ja, also du hast jetzt beispielsweise einfach ein, sagen wir mal, irgendwie eine Art Mastermind, so wie meistens bei den James-Bond-Filmen zum Beispiel. Da muss ich jetzt auch gerade dran denken, was Magnus gerade erzählt hat mit diesem Gentleman-like. Ja, ich denke an diese alten James-Bond-Filme, wenn James Bond dann auf den Bösewicht trifft und das ist dann immer so ein Gentleman mit so einer Katze auf dem Schoß und ja, Dr. No oder so in die Richtung.
Ja.
Zum Beispiel, ja.
Wunderbar.
Du kannst auch irgendwelche totalen Fanatiker als Antagonisten eben haben. Kommt wirklich, also übermächtige Magier, machtgierige, in welcher Hinsicht auch immer, kriminelle Unterweltbosse, wenn wir jetzt mal auch vielleicht von DSA wegkommen. Du kannst, ich meine, manche Filme, Psychopathen, ja, als Antagonisten, dann bist du halt irgendwo bei diesem Krimi-Psycho-Thriller irgendwo in die Richtung, irgendwelche, Gott, du kannst auch bei Shakespeare gucken, ja, so Feindschaft innerhalb der Familie, auf einmal Antagonist, der innerhalb von der Familie auftaucht, ja, König der Löwen, Shakespeare, in die Richtung zum Beispiel. Du kannst auch einfach irgendwelche, das kann ja auch ein Team sein, das ist ein Antagonist, das ist ein gegnerisches Team von irgendwo, irgendetwas. Oder außerirdische Mächte. Also du kannst es wirklich runterbrechen, bis es fast sogar schon übertrieben ist, wie weit du es runterbrechen kannst, ja.
Beziehungsweise jemand, der erst zum Antagonisten wird, auch vorher vielleicht keiner war, ist ja auch nochmal ein Aspekt. Ich finde es schön, wie du Dr. No zitiert hast. Ich finde, Goldfinger ist einer der besten Antagonisten. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt. Mhm. Er hat auch diesen wunderbaren Satz, diesen Dialog zwischen den beiden, wo der James Bond foltern will mit so einem Laser, der direkt auf sein Gemächt zu lasert. Und dann sagt er, ist das Sean Connery? Ja. Do you expect me to talk, Goldfinger? Und dann sagt er, no, I expect you to die. Ich finde das aber einfach, das macht einfach überhaupt keinen Sinn, aber es ist einfach ein mega geiler Dialog.
Aber andererseits hatten wir dann tatsächlich bei einer DSA-Sitzung dann so eine Szene, da hat sich meine Gruppe mit Liscom von Faser unterhalten, also die rechte Hand von Warburat. Und dann hat mein Bruder damals tatsächlich, also in der Rolle so zu Liscom gesagt, so, sagen Sie, wenn wir doch sowieso hier gerade bei Ihnen sind und uns unterhalten, möchten Sie uns nicht gerade Ihren Masterplan verraten? Ja, also er hat schon erkannt, dass es dann quasi so eine Szene sein muss, ja, wo man halt endlich den Antagonisten in der greifbaren Nähe hat und der dann gesagt hat, so, ja, es ist doch jetzt gerade so eine Szene, ja, so wie James Bond, ja, wo jetzt nachher der Masterplan, ja, des Antagonisten verraten wird, ja.
Klar, das hast du natürlich auch immer und du hast natürlich auch die Problematik, dass die Antagonisten die Heldin dann nicht töten wollen. Weil es muss ja weitergehen. Das hat man wahrscheinlich als Spielleiter manchmal auch in der Situation, wo man denkt, ja, ich muss die eigentlich noch mal von der Leine lassen, weil es ist noch nicht zu Ende. Magnus,
du. Das ist ja gerade, das finde ich ja in der G7 so genial gelöst. Mit der Prophezeiung. So, dass Barbara praktisch denkt so, ja, die Gezeichneten muss es geben.
Deswegen vernichtet er sie nicht. Oder?
Ja, genau.
Okay,
ja. Beziehungsweise stellt sie mir wieder vor Aufgaben und es war in einem der Kampagnendurchläufe, hatten wir das so weit getrieben. Die Gruppe war so paranoid geworden, dass die irgendwann dachten, ja Moment mal, wir sind die, die überall hingerannt sind, gesagt haben, er ist wieder da und erst dann ist was passiert. Wenn wir jetzt einfach ihn leugnen, was passiert dann? Können wir dann noch was machen? Oder nicht? Oder also es war super. Es war einfach super.
Oh, ist das nicht wunderbar, mit der Psyche der Spieler zu spielen? Manchmal macht das doch wirklich Freude, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Klang jetzt sehr gruselig. Aber es ist so, ja. Ja, es stimmt. Ich meine, der Gedanke, den du gerade angeschnitten hast, Magnus, von diesem Narrativ, dass nur durch das Eingreifen der Spieler der Antagonist tatsächlich zu Macht kam oder sogar vielleicht erst zum Antagonisten wurde, etc., ist natürlich ein wunderbarer Tiefgang, den man dann am Ende aufarbeiten kann. Das ist natürlich auch sehr, sehr spannend. Für mich Arten von Gegenspielern, Daniel, du hast es ja jetzt schon aufgezählt, so, ich finde, man kann auch unterscheiden, so ein bisschen, wo die Energie des Antagonisten hingeht, sprich, macht da jemand etwas und die SpielerInnen wollen intervenieren? Oder arbeitet er direkt gegen die Spieler? Oder haben die das gleiche Ziel, der Spieler, die Spielerin und der Antagonist und die wollen es anders lösen? Da würde ich so ein bisschen gucken, wie kreuzen sich die Wege. Da finde ich, kann man noch unterscheiden, wie man den inszeniert, mit welcher Konfrontationsenergie, also direkt oder indirekt etc. Hat jemand noch was von verschiedenen Arten von Gegenspielern? Irgendetwas dazu? Josi?
Ich würde nur noch mal das aufgreifen, was Daniel ganz am Anfang in der Definition eigentlich schon mit angesprochen hat, nämlich, dass ein Antagonist eigentlich nicht zwingend eine fleischliche Person sein muss, egal jetzt welcher Art, sondern dass ein Antagonist halt auch die Natur, die Zeit, eine kristall-alien-besetzte Schneekanone sein kann. Irgendwas halt.
Eine Alien-Schneekanone?
Kristall-Alien-Schneekanone, ja.
Okay, alles klar. Ja?
Ich habe gerade Sorge, dass mir das gerade gedanklich entfallen ist. Dass es schon genannt wurde. Was ich auch spannend finde, ist ein Antagonist, der sich erst dadurch aufbaut, dass man feststellt, dass der die HeldInnen quasi für seine eigenen Zwecke nutzen möchte. Also so nach dem Motto, dass die erst nach und nach merken, ja, diese Vertrauensperson oder diese Machtperson ist eigentlich diejenige, die uns dazu bringt, etwas zu machen. Also jemand, der eigentlich wie eine Vertrauensperson auch vorhanden ist, aber wo dann erst im Nachgang immer mehr klar wird, okay, was wir ja eigentlich gerade machen, das nützt eigentlich nur dem.
Meinst du, wenn jetzt zum Beispiel bei den Schwafelhelden jetzt Corium irgendwann herauskommen würde, dass er eigentlich ein böser,
in Anführungszeichen, Exerich ist,
genau. Böser, ja, oder einfach die Motivation gar nicht so gut väterlich ist, wie er immer tut. Das meinst du zum Beispiel?
Zum Beispiel, genau.
Okay. Aha. Gute Idee. Aber er ist ja leider tot. Josi, bitte.
Da sehe ich aber auch Schwierigkeiten. Also ich hatte auch mal überlegt, ob ich mal einen NSC mitlaufen lasse. Leider ist die Kampagne dann nach 3 Jahren nicht so weit gekommen. Einen NSC mitlaufen lasse, der sich quasi ganz normal anfreundet mit den Helden und sich irgendwann so weit entwickelt, um zu sagen, ach übrigens, ihr seid nur meinem teuflischen Plan gefolgt. In kleineren Situationen oder kleineren Abenteuern habe ich allerdings die Erfahrung gemacht, dass das nicht gut ankam, weil es dann plötzlich war von der Gruppe, zumindest von meiner Gruppe oder meinen Spielern, die ich hatte, die dann gesagt haben so, ja, aber nee, der gehört ja schon zu uns. Also sie haben das nicht für bare Münze genommen. Und wenn es irgendwann angekommen ist, dass es doch so war, dann war es hinterher, okay, dann können wir jetzt hier gar niemandem mehr vertrauen. Also dann war richtig einmal komplett der Bruch drin. Und also ich persönlich habe damit schlechte Erfahrungen gemacht, obwohl ich es sehr gerne selbst als Spieler erleben würde. Also ich finde es gleichzeitig sehr gut und schwierig.
Das ist aber interessant von der Technik her. Wenn du jetzt zum Beispiel einen wirklich lupenrein empfundenen Protagonisten nach 2 Jahren zum Antagonisten drehen willst, mit dem Unterton, der war das schon immer, würdet ihr sagen, die Spieler müssten vorher die Chance gehabt haben, darauf zu kommen? Müsstet ihr denen einen Hinweis gegeben haben, jetzt nicht mit dem Holzhammer, aber irgendetwas? Oder würdet ihr sagen, es ist auch legitim zu sagen, nee, der war so klug, so schlau, gewieft, wie auch immer, ihr habt es nicht gemerkt, weil da würde ich als Spielerin auch sagen, ja, okay, kennt ihr das, wenn ihr einen Krimi guckt und die Lösung ist so, dass man nicht hätte draufkommen können? Und da frage ich mich jetzt auch, wie könnte man das denn einrichten, wenn auf einmal der Auftraggeber von nach x Kampagnen der Bösewicht ist und man hat davor gar keinen Hinweis gestreut? Ist das legitim oder ist das einfach unfair? Das ist eine gemeine Frage. Gut, dass ich sie gestellt habe, jetzt müsst ihr die nämlich beantworten.
Ich glaube, ich kann ja mal versuchen, mal den Anfang zu machen, wenn ich das jetzt, wie gesagt, auf meine Antagonistin, die ich da entworfen hatte, mit ihrem Vater im Hintergrund und guck, was wir da gemacht hatten. Wir hatten das Spiel nämlich andersrum, dass sie irgendwann mal in der Kampagne die Seiten wechseln wollte. Also sie wollte mal zu den Protagonisten wechseln, aber bis dahin waren schon so viele Zweifel, also aufgrund der Vorgeschichte, dass dann einige von den Helden dafür waren und einige waren dagegen. Aber es war halt eben sehr gut motiviert und ich glaube, das ist halt der springende Punkt. Ja, wenn das jetzt irgendwie so merkwürdig aus dem Blauen heraus völlig unvorbereitet, unmotiviert ist, dass es dann irgendwie so willkürlich ist, dann glaube ich, dann muss man sich dann danach tatsächlich Kritik gefallen lassen. Ja, dass dann die Spieler irgendwie sagen so, hä, das ist doch irgendwie so völlig aus dem Ärmel gezaubert. Ja, ich glaube, dann ist es echt schwierig. Also wenn es wirklich gar keine Hinweise, nicht den kleinsten Fitzel von diesem Puzzleteil gab, dann wirkt es... Ja, ich weiß nicht. Also ich werde damit dann tatsächlich, glaube ich, weder als Spielleiter mit mir noch als Spieler in der Gruppe, bei dem sich der Spieler sowas einfallen lässt, glaube ich, da wäre ich nicht so ganz happy. Ich glaube, ich würde es einfach akzeptieren und einfach sagen, okay, es ist halt dann, ich würde es mir dann halt zumindest mal so erklären, dass ich sage, ja, okay, es ist halt irgendwie die Story, okay. Wäre jetzt aber nicht so meins, weil ich glaube echt aus eigener Erfahrung und da klopfe ich mir jetzt einfach mal selber auf die Schulter. Ich glaube, wenn bei mir sowas passiert ist in der Kampagne, war das immer richtig Also es hat, war immer so eine Motivation dahinter. Es hat sich angekündigt, es gab Andeutungen, man konnte drauf kommen und dann kam es halt darauf an, was die Spieler am Tisch halt mit dieser Info gemacht haben. Ja, vertrauen wir dem noch oder vertrauen wir dem nicht mehr? Also ja, sehe ich schwierig, tatsächlich.
Ich persönlich finde es auch schwierig. Ich würde zumindest die Chance einräumen, dass sie es herausfinden können. Gerade mit dem, was du mit in die Frage eingebaut hast, Henny, mit dem, ja, der Antagonist war einfach zu intelligent für die Spieler, als dass sie es erfassen könnten, finde ich sehr, sehr schwierig. Also gerade wenn man sagt, ich habe jetzt hier wirklich auch einen Charakterbogen vielleicht von meinen Antagonisten erstellt und der ist unglaublich intelligent, aber dann würde ich wenigstens trotzdem zwischendurch drauf würfeln bei seinen Täuschungsversuchen oder sonst was, um zu gucken, funktioniert das eigentlich gerade? Und wenn ich dann merke, boah, ich habe gerade echt verkackt beim Würfeln oder auch in meiner eigenen Darstellung, dass ich dann sage, hey, würfel mal kurz auf, ich wollte gerade sagen auf Empathie, auf Menschenkenntnis oder etwas anderes, dass man dann wenigstens nochmal kurz einstreut dieses, du könntest gerade etwas herausfinden, vielleicht schaffen sie es, vielleicht auch nicht. Oder halt auch im Spiel irgendwelche Kleinigkeiten streuen, vom Verhalten her sich mal anders verhalten, mal sagen, ja, ihr seid gerade wieder bei eurem Freund zu Besuch zu Hause, aber ihr habt noch kurz gehört, dass die Hintertür zugefallen ist. Wenn die darauf nicht eingehen, ist es deren Sache. Aber wenn sie sagen, oh, da muss ich jetzt aber mal gucken, einer schleicht sich raus und guckt mal, wer da gerade weggegangen ist und das war dann irgendwie ein Handlanger oder was auch immer. Also Kleinigkeiten einstreuen, was die Gruppe damit macht, ist ihre Sache.
Ja, ich sehe das genau wie du, Josi. Also ich finde, es muss nachvollziehbar sein, man darf nicht tricksen. Also in dem Strom des Verderbens hat ja auch die Wutschahim ja der Schlüssel zugeschustert und diese Szene hat tatsächlich auch stattgefunden, weil ich sagte, ich kann das nicht einfach rulen, dass das passiert. Und ich sehe es aber auch wie du, ich würde halt einem Antagonisten ein, zwei, ich sag mal, verdächtige Momente verpassen oder Charaktereigenschaften. Aber auch, und da stimme ich dir genau zu, wenn das nicht aufgegriffen wird, dann würde ich es auch nicht forcieren, dass sie es bemerken. Aber es muss halt im Nachgang dann doch fair sein.
Ich kann mich, Josi, da fast vollständig anschließen. Es ist für mich, ich finde es gut, häppchenweise, vielleicht zum Höhepunkt hin dann ein bisschen mehr Infos zu streuen oder Möglichkeiten zu geben. Ich glaube, ich fatsche dafür zu viel für meinen Spannungsbogen. Das mache ich aber auch aus der Erfahrung von Kampagnen heraus, dass das dann wirklich zu einem bestimmten Zeitpunkt auch droppt.
Was meinst du, fatschst du viel? Also du inszenierst dann das schon eher dramaturgisch, wann diese Information ankommt.
Genau, genau. Okay. Also dass das jetzt nicht, wenn ich jetzt überlege, ein Kampagnenabenteuer mit 12 Abenteuern, macht dramaturgisch Sinn, dass man so ab nach dem Ende des ersten Drittels Bescheid weiß, dass das dann nicht am Anfang des ersten Drittels passiert, sondern wirklich dann eher am Ende.
Wie würdest du das denn verhindern, wenn da jetzt ein Spieler drauf kommt?
In meiner Runde würfeln wir nicht offen.
Nein, ich meine aber, du sagst ja zum Beispiel, du würdest halt ja. zu Zeitpunkt X würdest du wollen, dass bekannt wird, dass die Person doch der Antagonist ist. Wenn aber jetzt ein Spielerin von dir da früher drauf kommt und direkt, also ja. warum auch immer, einfach aus Glück oder Intuition, wie würdest du das denn, würdest du das dann unterbinden? Oder würdest du sagen, ja, dann ist er halt revealed? Ich meine, wie sehr fatschst du denn da?
Ja gut, klar. Also fatschen kann man natürlich beim Würfelwurf. Das ist richtig, wenn Leute wirklich sehr gut kombinieren und auch in voller Konsequenz des Trennens von SpielerInnen und Charakterwissen die richtigen Schlüsse schon früher ziehen, dann gibt es da immer noch ja natürlich verschiedene Kommunikationsmethoden. Gibt es immer noch verschiedene Möglichkeiten, Auftreten der NSC oder aber Ereignisse einzubringen, damit das Ganze, selbst wenn man den Eindruck hat, ja, das ist doch so, dass man damit dann noch nicht so weit kommt. Also, dass es noch nicht so einen Impact findet. Das ist ja jetzt gerade ziemlich aus der Borbreit-Kampagne abgeguckt bei mir, was ich gerade sage, was auch eins, glaube ich, in der Community und in vielen Umfragen als eine der größten Schwächen oder als größter Tiefpunkt gilt, dass so die ganze NSC-Welt die ganze Zeit erst nicht wahrhaben will, was die Spielenden erzählen und man erst so nach Abenteuer 4 von 5 von 12 dann überhaupt erst Glauben geschenkt bekommt.
Du meinst da, als sie nachher auf dem Magierkonvent waren und dann quasi da dieses Abenteuer mit den 110 NPCs, die du durchlesen solltest.
120, genau, ja. 120 NSCs. Ah, es war ein Traum, ich freue mich schon wieder drauf. Aber ja. Genau. Also, dass man da, und selbst da wurden sie noch instrumentalisiert. Es wären ja noch Analysen erfolgt oder sie würden zu Teilen, würden ihnen irgendwelche Körperproben entnommen und dann magisch analysiert, ob die denn auch wirklich die Wahrheit sagen oder nur verzaubert sind und. Genau. Also, so mit ganz viel Skepsis kann dem begegnet werden durch die Spielwelt, durch NSC. Und was aber auch ein ganz klassischer Punkt dabei ist, sag mal, Erkenntnis oder Ideen ein bisschen rauszuzögern, dass man auch rote Heringe droppt. Also Red Herring, falsche Fährten droppt, so, die den Eindruck geben, nee, es geht doch um was anderes. Das kann man auch machen. Oh Gott, ich kriege hier, oh, Objection?
Objection.
Ah, okay.
Es könnte daran liegen, dass ich, wie ich in irgendeiner der anderen Folgen mal erwähnt habe, eine unglaublich schlechte Rätselstellerin bin und eine noch schlechtere Tippgeberin. Ganz, ganz schlechte Erfahrung damit gemacht, auf falsche Fährten zu locken. Ganz, ganz schlecht. Das funktioniert bei mir, ganz ehrlich, nie. Dann verbeißen die sich in irgendwelchen Strängen, die nichts damit zu tun haben. Und ich sehe mich dann gezwungen, wie gesagt, selbstgeschriebene Abenteuer und so. Ich plane dann meistens eher so das gesamte Abenteuer oder die gesamte Kampagne um hinterher, weil ich sonst genau weiß, diese Gruppe kommt nicht weiter. Oder einfach der Antagonist wird später siegen und die Gruppe ist immer noch dabei, irgendeinen Keller auszuräumen. Schwierig, sehr schwierig.
Ja, ich mit den roten Heringen droppen finde ich ganz interessant, weil ich persönlich finde es schwierig, einen Meisterstil beizubehalten, wenn die Abenteuer so unterschiedlich sind. Das merke ich nämlich zum Beispiel bei den Schwafelhelden, dass ich wirklich die in klassischen linearen Abenteuer sehr linear leite. Also ist eigentlich immer sehr klar, was sie machen müssen. Und bei Detektivabenteuern mit In den Strom des Verderbens habe ich ja rote Heringe, gab es ja, und die Schwafelhelden kannten das aber nicht, zum Beispiel von meinem Spielleiterstil. Und da denke ich, könnte man, und da bin ich auf eure Meinung gespannt, durchaus vorher ein Gespräch führen und sagen, Leute, wir spielen einen richtig alten Schinken. Denkt euch nichts dabei, was hier passiert. Oder, Leute, jetzt kommt ein Intrigen, Haus und Hof, Detektiv, wie auch immer, Liaison-Abenteuer, das sehr komplex ist mit vielen Fährten etc. Weil das ist zum Beispiel eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Das würde ich im Vorfeld in Zukunft auch anders machen. Ich würde dann auch sagen, hey, es gibt viele Fährten, viele falsche bestimmt im nächsten Abenteuer. So, dass man so ein bisschen sich darauf einstellen kann.
Die Frage ist immer, wie weit man es mit dem roten Hering treibt. Verfängliche Formulierung, vor allem vor dem Hintergrund, dass ich einen Fate-Charakter im Piraten-Setting habe, der Fische angelt. Egal, auf jeden Fall.
Ich habe Bilder im Kopf, die ich nicht im Kopf haben wollte.
Glaub mir, das ist richtig, Henny. Ja.
Okay, spielen wir weiter. Also, machen wir weiter. So, dann, genau, also mir geht es darum, dass diese Frage jetzt ist, ich meinte damit vielmehr, nehmen wir auch wieder die Borberat-Kampagne, zweites Abenteuer, der Wolfswinter von Weiden. Da geht es um eine Plage und man kann wunderbar so viele Informationen droppen, dass sich praktisch die Heldinnengruppe quasi auf die falsche mystische Kreatur einstellt.
Der Wolf von Weiden oder der Wolf von Winhal? Was meinst du?
Nee, der Wolfswinter von Weiden. Ach so. So war der aventurische Bote-Artikel dazu. Ja, okay. Genau, also das ist, ich verhau mich immer bei dem Titel. Weil ich bringe das immer mit dem Tanz der Vampire-Musical durcheinander. Es ist es nicht die unstillbare Gier, das ist das Lied aus Tanz der Vampire.
Unsterbliche
Gier. So.
Oder meinst du das Tanz der Teufel-Musical?
Das Tanz der Teufel-Musical würde ich mir sofort anschauen.
Ich auch.
Okay. Ja, aber genau, also dass man da praktisch, ich habe das da gemacht in einem Kampagnendurchlauf schon mal, dass ich erst alles habe auf Werwölfe hindeuten lassen. Und alle Spuren sahen auch so aus. Und alle, es gab mehr Wolfsichtungen in der Gegend und, etc. pp. Noch ein paar andere mystische Sachen gedroppt, wie dass eben der Pantlaril, der Fluss, der zum Neuen Augensee führt, dass man nur westlich des Pantlaril jemals Orks gesehen hat und nur östlich jemals Goblins und unmöglichen Schmu, nur ein bisschen und einfach mit ein bisschen Informationsüberschwemmung, dann aber auch nicht zu viel, nicht zu tief. Und andererseits dann aber eben ganz, ganz eindeutig Spuren in eine andere Richtung geben. Und sei es dadurch, dass man am Ende sagen kann, die NSC haben praktisch dann ein Aberglauben gelebt und haben dann bestimmt irgendwelche Abwehrrituale durchgeführt oder so frisches Grün ins Haus gehangen oder Eisenkraut gepflanzt oder die Türen versilbert. Das zum Beispiel wäre etwas, was dann mehr auf Werwolf hindeutet.
Du meinst also bewusst falsche Antagonistinnen oder antagonistische Prinzipien einführen jetzt.
Auch die Spielleitung kann das. Ja, genau. Ja, zum Beispiel, aber um das dann praktisch, genau, um das ein bisschen zu zerstreuen. Ja, genau.
Ich habe jetzt noch eine Frage, die ist richtig saftig, die würde ich jetzt auch nochmal angehen, dass wir die in dieser Folge noch reinbekommen. Und zwar geht es darum, ob Antagonisten immer böse sind. Also gehen wir nämlich jetzt um dieses Schwarz-Weiß-Denken, Grauzonen von Gut und Böse. Und da möchte ich ja mal Levana, also von unserem Server, zitieren. Und zwar hat sie geschrieben, es geht um, wir hatten nämlich nachgefragt nach Meinungen zu Antagonisten. Sie schreibt, generell finde ich für gewöhnlich diese Klischee-GegenspielerInnen blöd, die einfach nur böse sind. Ich mag dieses Schwarz-Weiß-Denken nicht von, die sind die Guten und die sind die Bösen. Viel spannender ist es für mich, wenn GegenspielerInnen etwas Übles tun, aber man irgendwie auch einen Einblick bekommt, dass es dafür nachvollziehbare Gründe gibt und dieses Wesen eben nicht einfach nur böse ist, weil es böse ist. Besonders spannend fürs spielerische Element finde ich gerade, wenn die Protagonistinnen dadurch dann auch einen größeren Handlungsspielraum bekommen und entscheiden müssen, wie sie da handeln, statt einfach nur die eine Lösung draufhauen, bis der Gegner besiegt ist. So. Was habt ihr denn da, also zu dem, was sie geschrieben hat im Speziellen und überhaupt zu diesem Thema, ist der Antagonist wirklich böse? Oder ist er überhaupt jemals böse, egal wie böse man ihn darstellt? Macht es Sinn, ihn mal diese Darstellung gut und böse zu benutzen? Wie steht ihr dazu?
Hui, ja. Das ist eine heftige Frage. Ich denke, es kommt im Endeffekt tatsächlich darauf an, wie viel Arbeit man in diesen Antagonisten oder in die Antagonisten reinsteckt, weil ich habe da ja ziemlich viel Arbeit reingesteckt in einige von meinen Antagonisten, die ich selber entworfen hatte für die Borborat-Kampagne, wie wir sie gespielt hatten. Und es ist ja tatsächlich so, dass da ja von den Antagonisten, die waren ja nicht wirklich jetzt von Grund auf einfach nur böse. Das ist ja relativ flach dann. Da würde ich auch zustimmen. Ja, also wenn jetzt wirklich nur jemand böse ist, weil er halt eben böse ist, ja, okay, dann hast du halt so einen Wegwerf-Antagonisten, der halt für ein kleines Abenteuer irgendwie was hergibt, ja. Aber ich glaube, die richtig, richtig guten, durchdachten Antagonisten, also ich habe halt bei meiner Lieblingsantagonistin Megrim, habe ich im Prinzip wirklich den ganzen Lebenslauf, als sie von dem Augenblick, wo sie geboren wurde, bis hoch zu 22, habe ich echt alles ausgeplant, was ist ihr passiert, wieso ist es ihr passiert und wie hat sich das dann auf sie ausgewirkt, dass sie dann halt eben bis zu diesem Punkt hinentwickelt hat, als ich sie dann auf meine Mitspieler, also auf meine Spieler losgelassen hatte. Und die war tatsächlich einfach von ziemlich viel Wut und Hass getrieben, aber das hatte halt alles seine Gründe. Und die war ja nicht nur von Wut und Hass beseelt und zerfressen, die hatte ja dann schon auch so Möglichkeiten, die Spieler mal im Laufe der Borborat-Kampagne ganz, ganz lange später dann irgendwann mal andocken konnten und sie auch irgendwie so zu packen bekommen hatten, dass da ja auch tatsächlich auch positive Qualitäten in der drin schlummern, aber die waren halt einfach überdeckt durch dem, was ihr halt eben passiert ist. Also ja, es ist schade und es ist klischeehaft, wenn halt jemand nur böse ist. Ja, andererseits ist halt die Frage, wie viel Mühe gibst du dir dann halt, wenn du jetzt, keine Ahnung, ein vorgefertigtes kleines Abenteuer hast, was jetzt keine Kampagne ist und ich meine, kleidest du das dann wirklich so aus? Weil ich meine, der Bösewicht, der wird dann höchstwahrscheinlich eh nicht mehr wiederkommen. Du spielst das eine Abenteuer, der Bösewicht wird besiegt und dann ist auch okay. Liegt dann halt an den eigenen Ansprüchen, glaube ich. Ja, aber im Prinzip, wenn es eine Kampagne ist, möchte ich schon, also ich habe einfach hab's echt lieber gehabt, wenn ich Bösewichte mit Tiefgang hatte, wo ich genau gewusst habe, wieso machen die das eigentlich?
Ja. Ja, ich finde, ein Schlüssel deiner Aussage ist halt wirklich Umfang, Kampagne gegen One-Shot oder so zum Beispiel. Also, wenn du jetzt ein DS-Abenteuer hast, was ein Dungeon ist, am Ende ist ein Schwarzmagier, der nicht mehr später vorkommt, dann sehe ich das auch wie du. Den würde ich halt nicht zu viel Motivation verpassen, weil das bauscht einfach die Komplexität unnötig auf. Und bei Kampagnen sollte es schon so sein. Was ich halt schwierig finde, ist, dass man überlegen muss, dass man das nicht zu oft macht innerhalb einer Spielrunde, dass wenn du eine Kampagne durchspielst mit einer Spielegruppe und am Ende du den Antagonisten hast und es gibt den Showdown und der dreht sich und ist dann doch gar nicht böse oder nicht so böse, wie man es angenommen hat und so, das erschöpft sich halt nach dem einen Mal und ich glaube nicht, dass du danach nochmal mit der gleichen Gruppe eine ähnliche Kampagne spielen kannst. Das finde ich auch noch einen wichtigen Aspekt. Dass man vielleicht erstmal so vom die Komplexität leicht steigert, aber wenn du einmal dann an diesem Punkt bist, wo du dieses maximale moralisches Dilemma hast, da kommt man dann später, das ist schwer zu toppen, finde ich. Darum würde ich da so ein bisschen mit aufpassen auch. Bei den Schwafelhelden habe ich das große Problem, dass wir das alles in der Reihenfolge durchspielen und vielleicht noch, ich glaube 80, 90 Abenteuer noch schaffen, solange bis die ersten ins Gras beißen. Und da kann ich jetzt, da muss ich halt gucken, wie komplex stelle ich jetzt diese Kanonenfutterbösewichte da, die jetzt kommen. Zobaran. Ja, ich meine, ne, das ist einfach, es ist halt die Frage, ob das nicht ermüdet, wenn ich jetzt dann ankomme und der wohnt da und der wollte da mal siedeln und hat gute Ziele gehabt und so. Und dann ist das eine unglaublich komplexe Geschichte mit 10 Folgen mehr und dann ist er eh wieder weg und so weiter und so weiter. Das finde ich halt auch nochmal ein Aspekt vom Gruppenmanagement. So, ja, das ist mein Bier dazu. Senf wollte ich sagen, nicht Bier. Ja, Josi Magnus.
Ja, das war jetzt sehr viel. Ich muss mich jetzt echt mal reinsortieren.
Ja, wenn sich was doppelt, dann ist das so. Wir sprechen hier ja frei. So ist das halt.
Nee, ich habe dem gerade jetzt nichts zuzufügen.
Nichts zuzufügen?
Oha.
Das kann ja nicht wahr sein. Magnus, bist du's? Magnus wird von einem bösen Gegenspieler. Die Körperfresser kommen.
Die können sich gerne eine Scheibe abschneiden von mir. Spare ich ein bisschen Training.
Da werden die Klone der Menschen in riesigen Bohnen gezüchtet. Kennt ihr den Film? Das ist ein schöner Film, 1954.
Welcher Film?
Die Körperfresser kommen.
Mhm. Ja, oh mein Gott.
Kenn ich nicht.
Ja. Ist guter Film.
Jetzt bin ich irgendwie etwas raus, aber ich greife trotzdem noch die Frage auf. Muss ein Antagonist wirklich böse sein? Ich frage mich da so ein bisschen, was ist denn böse? Also ich würde es gerne unterscheiden zu... Ist der Antagonist von sich aus böse oder tut er böse Dinge? Also in der Wertung der Spielenden oder der Charaktere von mir aus auch. Also es kann ja auch sein, wenn wir eine Gruppe von, ich sage mal, nicht... Ja, es sind auch Protagonisten, die aber eigentlich gerne die Weltherrschaft an sich reißen wollen, weil sie einen ganz, ganz bösen Plan ihrerseits haben. Das sind aber die Spieler. Und die stellen sich gerade gegen den guten Superhelden, der versucht, die Welt zu verteidigen. Ist der dann der Bösewicht, obwohl der eigentlich Gutes tut für die Welt? Also in welcher Gesinnung sind wir da eigentlich gerade unterwegs? Das finde ich ein bisschen schwer. Ich würde es daher eher auf die Handlungen des Antagonisten aufsetzen und nicht auf die wirkliche Gesinnung, weil jemand kann unglaublich schreckliche Dinge tun, aber eigentlich was Gutes im Sinn haben. Und jemand, der eigentlich wirklich aus Lust und Laune heraus böse Dinge tut, in meiner persönlichen Empfindung, kann das aber trotzdem mit guten Mitteln das fällt mir nicht ein. Aber zumindest das erste Beispiel möchte ich gerne so stehen lassen. Entschuldigung, ich habe mich gerade in meinen eigenen
Gedanken verzettelt. Ich dachte auch, dass das zweite ist ein bisschen, ja.
Magnus, hast du ein Beispiel?
Ich habe jetzt die Ursprungsfrage wieder entdeckt, weil wir zwischendurch noch was anderes gekommen. Deshalb, da hätte ich noch was zu. Also zu der Ursprungsfrage tatsächlich. Ja. Aber kein Beispiel gerade.
Spring rein.
Jawohl, ja. And he ain't gonna jump no more. Ja, genau. Und dann müssen sie zwangsläufig so böse sein, so wie aus dem Lied von Knorkator. Nein, bitte, auf keinen Fall. Ich kann natürlich auch mal lustig sein und gleich am 1. Dezember alle Türchen vom Weihnachtskalender öffnen. Aber ich glaube, das fetzt nicht immer. Das kommt dann wirklich genau aufs Setting an. Und es kann helfen, klare Verhältnisse zu klären. Gerade jetzt, wenn es um Kampagne geht, dann stimme ich dir voll zu, Henny. Man sollte da jetzt diese Methoden nicht zu häufig anwenden, auch nicht zu häufig doppeln. Wenn das Ganze, und ich glaube, ich weiß, dass das machen die wenigsten so Kampagnen auf mehrere Jahre planen, aber wenn die dann vielleicht doch mit ähnlichen Motiven aufeinander aufbauen und dann auch noch miteinander in einem logischen Zusammenhang stehen, dann macht das wieder eine riesige Erkenntnisexplosion, wenn das dann entdeckt wird. Aber sonst würde ich sagen, kann beides helfen. Es schadet auch nicht, wenn da einfach mal der fiese, doofe Obermotz mit dem Ich-bin-böse-Tattoo auf der Stirn und einer viel zu großen Waffe dann plötzlich in den Ort reitet und sagt, ich bin böse! Haha! Um die Aufmerksamkeit vielleicht auf sich zu ziehen oder erstmal Aufmerksamkeit dazu binden oder bestimmte Handlungsschritte dazu binden. So der typische Typ, den man vorschickt, vielleicht wieder von dem Antagonisten. So, ne? Das ist ja, macht ja auch Sinn. Ich meine, das kann ja alles sein dem Zweck, dass wir eine tolle Zeit zusammen erleben, kann das ja alles dienlich sein.
Wenn du jetzt als Abenteuer hast, ich bin ja eher jetzt bei so älteren Abenteuern unterwegs, dass dann irgendwelche Goblin-Horden plündern die Dörfer und dann muss da irgendwie, dann wurde ein Artefakt entwendet und muss wiedergeholt werden. Da werden die Goblins ja auch mehr oder weniger stringent als böse dargestellt. Und ja, kann man auch so stehen lassen, ist aber auch ein bestimmtes Genre, in dem man dann spielt. Was ich schön finde, ist, wir haben jetzt über Gut und Böse gesprochen, aber es gibt ja auch noch diese Grauzonen. Ja, zum Beispiel, was Josi gesagt hatte mit dem, was Böses tun. Mir würde zum Beispiel einfallen, ob jetzt irgendeine Seuche irgendwo herrscht und dann irgendjemand entscheidet, ich brenne das Dorf nieder, wo aber auch gesunde Menschen drin leben, damit die Seuche sich nicht ausbreiten kann. Und das wäre zum Beispiel so eine schöne Konfrontation, Situation, mit der man SpielerInnen konfrontieren kann, um eben dieses Idee von was ist gut und was ist böse dann auch nochmal so richtig schön ausreizen zu können. Ansonsten finde ich, bin ich halt auch ein Freund von Genre-Spielen. Also wenn man halt so ein richtig kitschiges Fantasy-Hau-drauf-Abenteuer hat, dann kann das auch einfach wirklich so ein Bösewicht sein, wie Magnus gesagt hat, finde ich auch in Ordnung. Corny, also alias Greifax, hat auch noch geschrieben, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Er findet es schön, wenn der Antagonist es sogar schafft, einen selbst, also die Spieler, zum Nachdenken zu bringen, ob die seine Sicht nicht vielleicht doch die richtige ist und man selbst falsch liegt. Und damit dient der Antagonist quasi auch dazu, gerade dann, wenn man selbst anfängt, für höhere Ziele Grenzen zu übertreten, interessant, einen Spiegel vorgehalten zu bekommen, um sein eigenes Vorgehen noch einmal klar zu durchdenken, zu hinterfragen und die eigene Ethik zu festigen. Natürlich dann ganz krass, wenn es dann am Ende darum geht, bin ich nicht eigentlich der Bösewicht dann. Also am Ende, hattet ihr auch schon angedeutet. Habt ihr noch was dazu? Der böse Bösewicht.
Finde ich. Also ich finde Cornys Aussage dazu total spannend. So gerade dieses, okay, wir verurteilen hier gerade den großen Endboss, den Antagonisten, weil der so viele Leute auf dem Gewissen hat und haben uns aber dafür jahrelang durchgeschnetzelt. Ich finde es super, wenn man da so in Character zum Nachdenken gebracht wird. Absolut.
Super, super Sache. Volle Zustimmung hier. Anti-Objection.
So, mit diesem Schlusswort und der Zustimmung der Anti-Objection für Cornys Zitat wollen wir es auch erstmal bei Antagonisten Teil 1 belassen. Hier stehen auf meinem digitalen Zettel noch mehrere Fragen, denen widmen wir uns aber dann nächsten Monat. Erstmal möchte ich euch meinen nicht gegen, sondern MitmeisterInnen danken fürs Plaudern. Es war sehr interessant. Wenn ihr da draußen Kommentare, Feedback, Fragen, was auch immer zu diesem Thema habt oder ihr jetzt auf den Nägeln rumbeißt und sagt, nein, das sehe ich anders, dann schreibt uns und dann versuchen wir das noch einzubauen. Vielleicht nicht in der nächsten Folge, aber in den Folgen danach. Ich sage erstmal Tschüss, ich bin Meister Henny, der Schwafelhelden und sage danke fürs Zuhören und wir hören uns dann bei den Schwafelhelden wieder. Macht's gut.
Ich sag's kurz und bündig, möge Fex mit euch sein und ein Auge auf euch werfen und über euch wachen. Bis zum nächsten Mal.
Ich habe gerade echt überlegt, wie der Spruch geht, den ich sonst immer sage. Ich glaube, es war, möge das Würfelglück euch hold sein. Bis dann.
Viel Spaß da draußen beim besten Hobby der Welt.
So, ihr Lieben, das war Teil 1 von 2 zum Thema Antagonisten und Gegenspieler. Es gibt immer so viel zu schwafeln, ist das nicht schön? Also haben wir jetzt daraus mal wieder einen Zweiteiler gemacht. Den zweiten Teil hört ihr dann am letzten Sonntag im Juli. So, ich habe mich nicht verzettelt. Aber mit den Schwafelhelden geht es weiter, nämlich direkt nächste Woche am 1. Juli Sonntag und dann am 3. Sonntag, wie es unser neuer Turnus ist, geht es weiter in den Fängen des Dämons, aus dem natürlich die Schwafelhelden versuchen zu entfliehen. Ich freue mich und verbleibe als Meister Henny im Namen meiner MitmeisterInnen und Schwafelhelden in ewiger Dankbarkeit für euch. Zu euch, an euch, Präpositionsfail. Macht ja nichts, kann passieren. Dass ihr zuhört und sich Stange haltet und sich Treue haltet. Und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich habe es in der Folge gesagt. Ich meine es auch so. Feedback, Kommentare, Anregungen und andere Ideen bitte immer direkt an uns. Facebook, Twitter, Instagram, E-Mail an depesche@schwafelhelden.de oder bei Discord, discord.schwafelhelden.de. Ich verbleibe als Meister Harry von den Schwafelhelden, euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner, bleibt gesund, rollt die Würfel bis zum nächsten Sonntag, wo es mit den Schwafelhelden dann weitergeht.